Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Goetzke, einen schönen guten Morgen. Wird nach den Grenzen zu Tschechien, Tirol nun auch die zu Frankreich quasi dicht gemacht? Offenbar versucht Paris händeringend genau das zu verhindern. Wir sprechen gleich über die Bedeutung der Grenze und den deutsch-französischen Grenzverkehr. Außerdem geht es nach Polen. Die Regierung will den Bau von Atomkraftwerken vorantreiben und zwar auch mit EU-Mitteln für den Klimaschutz. Und wir blicken nach Belarus. Dort fürchten die Menschen inzwischen das brutale Vorgehen des Regimes gegen Demonstranten weit mehr als das Coronavirus. Als Deutschland Anfang der Woche wegen der Corona-Mutanten die Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol eingeführt hat, war der Ärger bei den Nachbarn groß. Vor allem österreichische Politiker warfen der Bundesregierung mangelnde Absprachen und Koordinierung vor. Man hätte die Tiroler ja wenigstens besser vorwarnen können, hieß es. Und auch aus Brüssel hagelte es Kritik am deutschen Alleingang. Nun grassieren die gefährlichen Virusvarianten freilich nicht nur in diesen Ländern, sondern zum Beispiel auch in grenznahen Regionen in Frankreich. Saarlands Ministerpräsident denkt deshalb schon seit Montag laut über ähnliche Maßnahmen an der französischen Grenze nach. Doch Stand jetzt bleiben die Grenzen zu Frankreich offen. Stattdessen soll mehr getestet werden. Warum das so ist, möchte ich mit Stefanie Markert in Paris besprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Markert, hat Paris einfach einen besseren Draht nach Berlin als Wien oder Prag?
Nun, vielleicht hat sich das auf einer ganz anderen Ebene entschieden. Es gibt hier auf jeden Fall auch gerade noch einen jüngst gegründeten Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und Heiko Maas, der gestern in Paris persönlich war, der hat das auch nochmal bestätigt, dass man nicht hofft, dass es zu ähnlichen Maßnahmen an der deutsch-französischen Grenze kommt. Und warum? Zu Tschechien und Österreich, da waren es ja die Bundesländer, die die Bundesregierung aufgefordert haben zu handeln. An der Grenze zu Frankreich ist das ganz anders. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und auch das Saarland, die sind gegen diese Grenzschließungen, arbeiten eng mit den französischen Partnern zusammen. Und die wollen also nicht, dass die Grenze zu Frankreich wieder komplett dicht gemacht wird oder da große Kontrollen wie im Süden Deutschlands stattfinden. Und Heiko Maas sagte auch nochmal, man kann solche Maßnahmen nur durchsetzen, wenn auch die Bundesländer in Grenznähe mitziehen. Und wenn da keine Bereitschaft da ist, dann hofft man, dass es auch nicht dazu kommt. Also auf jeden Fall hatten die einen besseren Draht zueinander und dann auch nach Berlin und können das möglicherweise erst einmal abwenden.
Statt der Grenzkontrollen soll es ja jetzt vermehrte Tests für Pendler geben. Was ist da genau geplant?
Ja, es soll ein Testzentrum, ein deutsch-französisches, aufgebaut werden. Der Chef der Region Grand Est hat auch schon finanzielle Hilfe wohl dafür zugesagt, sodass es also ein gemeinsames Projekt ist. Es soll verstärkt getestet werden. Auch die Pendler könnten, das ist auch angedacht, vielleicht in den Betrieben getestet werden. Schnelltests sind möglich. Also hier kommt auf breiter Linie eine Teststrategie und wie gesagt ein großes Testzentrum. Frankreich wollte im Prinzip den Schaden begrenzen, wollte Abstimmung mit der deutschen Seite und man hat gesagt, vor allem liegen ihnen die Pendlern am Herzen. Wenn es ist schon ein Unterschied, ob man sich täglich einem PCR-Test unterziehen müsse oder eben nur ein- oder zweimal in der Woche. Aber auch das ist logistisch schwierig. Und mit diesem Testzentrum in Grenznähe, das dann von Pendlern aus beiden Ländern genutzt werden kann, wird das logistisch also viel, viel einfacher für diese Menschen.
Also Stand jetzt Grenzkontrollen oder Grenzschließungen erstmal vom Tisch. Liegt das vielleicht auch daran, dass es einfach symbolträchtiger ist, die Grenze zu Frankreich zu schließen, als etwa die zu Tschechien oder zu Österreich?
Ja, Frankreich ist schon das Land, mit dem Deutschland in Europa am meisten zusammenarbeitet. Man spricht nicht umsonst immer vom deutsch-französischen Paar in Europa, vom Motor. Für Frankreich ist Deutschland Handelspartner Nummer eins, der größte Kunde, der größte Lieferant. Und natürlich politisch gibt es mit keinem Land so eine, auf so vielen Ebenen eine Zusammenarbeit, die ja auch nochmal im Vertrag von Aachen vor 2 Jahren untermauert worden ist. Also das ist schon eine der symbolträchtigsten Grenzen, wenn nicht die in Europa.
Was würden denn Kontrollen, wenn sie jetzt vielleicht doch noch kämen, bedeuten für die Pendler? Wie viele Menschen wären da überhaupt betroffen?
Na, Frankreich hat in dem Kommuniqué, das der Europaminister und der Gesundheitsminister veröffentlicht haben, und zwar auch eine Besonderheit auf Deutsch und Französisch. Das war auch schon eine Geste des Entgegenkommens, eine Geste, dass man sich abstimmen will, mit dem Nachbarn gesprochen, von 50.000 Pendlern, die betroffen wären. Und Staus gibt es natürlich auch jetzt schon, weil Frankreich verlangt ja für die Einreise ins Land einen negativen PCR-Test. Aber was Pendler anbelangt, war man großzügig. Die könnten sich innerhalb von 30 Kilometern 24 Stunden eben ohne so einen Test bewegen. Und die liegen Frankreich eben besonders am Herzen. Aber natürlich sah man auch, dass es problematisch werden könnte, weil ja viele LKWs auch Medikamentenlieferungen, Impfstoffe derzeit bringen. Das wollte man auch verhindern, dass die dann lange im Stau stehen. Das ist ja auch gefährlich für den Impfstoff. Und auch ganz menschlich. Also ich habe mit Leuten gesprochen im Grenzgebiet auch, die sagten, der nächste Supermarkt liegt bei uns 500 Meter entfernt, aber auf deutscher Seite, wenn ich in Frankreich einkaufen möchte, muss ich 10 Kilometer fahren. Und ich war auch im Elsass unlängst und da sagte man uns, für uns ist diese Grenze eben ganz wichtig. Wir pendeln täglich mehrfach hin und her und wir sind froh, dass Frieden ist in Europa und wir sind froh, dass die Grenzen auf sind, auch jetzt in Corona-Zeiten. Und dafür will man ja auch viel tun auf französischer Seite, um die deutschen Nachbarn zu beruhigen, denn die Lage ist ja durchaus kritisch.
Sie sagen es, wie massiv grassiert denn die Virusmutante in den Grenzregionen in Frankreich?
Ja, es gibt verschiedene Zahlen. Die englische Virusmutante, die grassiert schon, die macht schon ein Drittel der Neuinfektion aus, also liegt bei über 35%. Und die südafrikanische und die brasilianische Variante, die liegen bei ungefähr 5% bislang. Aber gerade in dem Grenzdepartement Moselle, da gab es eben hunderte Fälle von Neuinfektionen mit der südafrikanischen Variante. Und deshalb hat Frankreich da jetzt massiv eingegriffen. 30.000 Impfdosen zusätzlich würden ins Departement geliefert. Dort wurde die Teststrategie, die Kapazität nochmal aufgestockt. Außerdem wurde die Quarantäne von 7 auf 10 Tage verlängert. Das gilt aber jetzt landesweit, aber im Departement Moselle wurde damit begonnen. Die Kontaktverfolgung wurde nochmal aufgestockt und die Quarantäne wird dort auch verstärkt begleitet. Also die Strategie Testen, Warnen, Schützen, die hat man für das Departement Moselle, wo also diese südafrikanische Variante vertreten ist, nochmal richtig aufgestockt. Und das hat man auch den deutschen Nachbarn auf Deutsch in diesem Pressekommuniqué vom Außenministerium noch mal mitgeteilt.
Die Grenzen zu Frankreich bleiben erstmal offen. Stattdessen soll es mehr Schnelltests geben. Darüber sprach ich mit Stefanie Markert, unserer Korrespondentin in Paris. Als die Europäische Union vor einem Jahr beschlossen hat, bis 2050 klimaneutral zu werden, da hat sich ein Land diesem Ziel klar verweigert. Polen. Seit dem Klimagipfel 2020 hat in Warschau allerdings ein langsamer Umdenkprozess eingesetzt. So hat die polnische Regierung einem Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität inzwischen zugestimmt. 55% weniger Treibhausgase bis 2030. Um da mithalten zu können, hat die polnische Regierung jetzt auch erstmals klare Ziele benannt. Sie hat ein Papier mit dem Titel Die Energiepolitik Polens bis 2040 beschlossen. Doch längst nicht alle im Land sind mit der geplanten Dekarbonisierung glücklich, denn neben dem Ausbau von regenerativen Energien sieht das Papier auch den Bau von AKWs vor, und zwar mit EU-Klimamitteln. Florian Kellermann berichtet.
Insgesamt 6 Energieblöcke in mehreren Atomkraftwerken sollen in den kommenden 20 Jahren in Polen entstehen. So sieht es das Energiepapier der polnischen Regierung vor, das bisher nur im Überblick der Öffentlichkeit bekannt ist. Wie viele Kernkraftwerke es werden sollen, ist noch unklar. Das Dokument fasst jedoch 4 mögliche Standorte ins Auge. 2 davon befinden sich im Bezirk Pommern in der Nähe der Ostsee, 2 in der Nähe von aktuellen Kohlekraftwerken im Bezirk Lodz. Michał Kurtyka, Minister für Klima und Umwelt, sagte im öffentlichen polnischen Radio: Die Atomenergie spielt die große Rolle, dass sie eine stabile Energieversorgung garantieren kann. Sie kann den Bedarf der Industrie 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag decken. Und wir wollen unsere Industrie weiterhin stark entwickeln. Wir wollen also sowohl Ökologie als auch Energiesicherheit. Beides verbinden wir in unserer Energiepolitik. Die polnische Regierung beruft sich hier auch auf die Bevölkerung. Fast zwei Drittel der Polen wollen den Einstieg in die Atomenergie, so eine repräsentative Umfrage vom Ende des vergangenen Jahres. Derzeit gewinnt Polen noch 70% seines Stroms aus Kohle. Dieser Anteil soll, so will es die Regierung, bis 2040 auf 11% sinken. In Polen gibt es auch eine Bewegung von Umweltschützern, die sich für Atomkraft einsetzen, zusätzlich zu regenerativen Energiequellen. Einer von ihnen ist Andrzej Gąsiorowski von der Organisation FOTA for Climate. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es jetzt eine echte Chance, dass die polnischen Atompläne Wirklichkeit werden. Darüber freuen wir uns. Wir werden das genau beobachten. Denn die Atompläne dürfen natürlich nicht als Feigenblatt dafür dienen, dass wir den Abschied vom Kohlestrom hinausschieben oder den Ausbau von Energie aus alternativen Quellen vernachlässigen. Wie die polnische Regierung den Einstieg in die Atomenergie finanzieren will, hat sie im Einzelnen noch nicht erklärt. Frühere Pläne sahen vor, dass Polen dafür einen Investor gewinnt, etwa ein großes Energieunternehmen aus den USA oder aus Frankreich. Doch nun könnte die Regierung auch auf EU-Mittel setzen, meinen Beobachter, etwa Mittel, die im Rahmen der EU-Klimapolitik fließen sollen. Zbigniew Karaczun, Professor für Umweltschutz an der Warschauer Landwirtschaftshochschule SGGW. Die Regierung wird im Haushalt nicht genug Mittel finden, um so eine Investition zu finanzieren. Und auch die polnischen Energieunternehmen sind dazu nicht in der Lage. In Frage kommt also ein ausländischer Investor. Aber in erster Linie wird die Regierung versuchen, EU-Gelder dafür zu bekommen. Zbigniew Karaczun ist ein Gegner der polnischen Atompläne. Er hält die Absicht der Regierung, schon 2033 den ersten Reaktor ans Netz zu nehmen, für unrealistisch. Ein Einstieg in die Kernenergie würde viel länger dauern, meint er, mit dem Ergebnis, dass Polen nach der Abschaltung der Kohlekraftwerke zu wenig Energie bleibe. Dieses Argument bringt auch die polnische Sektion von Greenpeace vor, so deren Energieexpertin Joanna Fliskowska. Ihrer Ansicht nach sollte Polen gleich in großem Maßstab auf regenerative Energie setzen. Die Vorschläge im Plan der Regierung sind hier alles andere als ehrgeizig. Nehmen wir die Solarenergie. Da sind wir jetzt schon weiter als das, was im Plan als Prognose angegeben wird. Außerdem haben wir ein gigantisches Potenzial an Offshore-Windenergie, das nicht ausreichend ausgeschöpft wird. Und der Ausbau der Windenergie an Land ist im Moment ganz blockiert. So sieht es auch Zbigniew Karaczun. Als weiteren Pfeiler, auf den sich die polnische Energiewende stützen sollte, nennt er die dezentrale Energieerzeugung. Ziel müsse es sein, dass jedes Haus seinen eigenen Energiebedarf decken könne, meint er. In einem jedoch sind sich fast alle Umweltschützer einig. Es sei gut, dass die Regierung sich jetzt immerhin ernsthaft Gedanken macht, wie das Land vom Kohlestrom loskommt.
Das Kohleland Polen will langsam weg vom Kohlestrom, auch mit Hilfe von Atomkraftwerken. Florian Kellermann berichtete. Als sich vor einem knappen Jahr Corona auch in Belarus ausgebreitet hat, hat das den Präsidenten Alexander Lukaschenko kaum gekümmert. Lukaschenko hat sich am Anfang quasi als Corona-Leugner gegeben und keinerlei Schutzmaßnahmen oder Kontaktbeschränkungen angeordnet. Und so hat sich das Virus unkontrolliert ausgebreitet. Bei den Protesten gegen die gefälschte Wahl im Sommer war das nicht vorhandene Corona-Management deshalb auch immer wieder ein Thema. Heute, gut 6 Monate nach dieser Wahl, haben die Bürger allerdings weit weniger Angst vor Corona. Sie fürchten viel eher das brutale Vorgehen des Staates gegen friedliche Demonstranten und Journalisten. Erst gestern sind 2 Journalistinnen zu Haftstrafen verurteilt worden, einfach weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Sabine Adler berichtet.
In Belarus hagelt es gerade martialische Strafen für Vergehen, die keine sind. Nachdem gestern zwei Journalistinnen des Fernsehsenders Belsat zu 2 Jahren Haft verurteilt worden sind, weil sie eine Massendemonstration filmten und gleichzeitig ins Internet übertrugen, stehen heute ein Arzt und eine Redakteurin vor Gericht. Sie hatten im November eine Falschmeldung der Behörden klargestellt, nämlich, dass der Künstler Roman Bondarenko nicht unter Alkoholeinfluss stand, als er verhaftet wurde und wenig später starb. Er war vermutlich an den Verletzungen gestorben, die ihm seine Häscher zufügten. Roman Bondarenko hatte verhindern wollen, dass sie die rot-weißen Bänder, mit denen der Hof geschmückt war, wegreißen. Es sind diese Meldungen, die die Menschen in Belarus gerade einschüchtern, so sehr, dass die Covid-Pandemie darüber fast in Vergessenheit gerät, sagt Jelena Danaiko. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kennt jeder Personen, die unter der Gewalt bei den Demonstrationen gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl gelitten haben. Viele haben heute viel größere Angst, jeden Moment verhaftet zu werden und unter welchem Vorwand auch immer im Gefängnis zu landen, als vor dem Covid-19-Virus. Jelena Danaiko ist seit dem Ende der Sowjetunion Journalistin, immer bei nichtstaatlichen Zeitungen. Außerdem berichtet sie für eine Reihe ausländischer Medien. Die jetzige Welle seit Herbst ist 2 bis 3 Mal größer als die im vorigen Frühjahr. Damals gab es einen eklatanten Mangel an Masken und Schutzkleidung. Die Leute sammelten Geld. Seit der Wahl am 9. August ist es damit vorbei, sagt sie. Die Freiwilligen würden sich jetzt weigern, diesem Staat noch einmal zu helfen, denn der habe offenbar genug Geld, wie man an der Ausstattung und den Einsätzen der Polizeispezialeinheit OMON gegen die Demonstranten sehen könne. Die Pandemie dagegen kümmert die Behörden nach wie vor kaum. Es gibt keine Ausgangssperren oder Kontaktbeschränkungen, Restaurants und Geschäfte sind offen, niemanden interessiert es, ob die Leute Masken tragen. Bei dem Verfassungskongress vorige Woche saßen 2700 Delegierte dicht an dicht in einem großen Saal. Fast keiner trug einen Nasen-Mundschutz. Auf der sogenannten allbelarussischen Versammlung wurde beschlossen, dass eine neue Verfassung erarbeitet und bis 2022 in einem Referendum verabschiedet werden soll. Was die Bürger davon hielten, war auf den Straßen zu hören. Das sind die Hupen der Autos vor dem Palast der Republik, ihr Protest gegen die Verfassungsversammlung von Alexander Lukaschenko. Die Regierung erinnere immer dann an die Pandemie, wenn es ihr nütze, sagt Jelena Danaiko und wird deutlich. Das Virus wird als Waffe eingesetzt. Die verhafteten Demonstranten werden in viel zu kleine Gefängniszellen zusammengesperrt, wo sie sich alle anstecken. So nutzt die Regierung das Virus quasi als biologische Waffe. Heute gibt es in Belarus 246 politische Gefangene, denen lange Haftstrafen drohen. Unter ihnen befinden sich auch viele Ärzte, denn die Mediziner waren die ersten, die offen gegen die Gewalt, die Folter von Hunderten und gegen die Wahlfälschung protestiert haben. Die Ärzte haben mit eigenen Augen Verletzungen gesehen, die sie bislang nur aus dem Lehrbuch bei Kriegsverwundeten kannten. Während die vielen verhafteten und ins Ausland geflohenen Ärzte nicht so schnell zurückkehren werden, soll der Impfstoff bald kommen. Die Impfungen mit dem russischen Vakzin Sputnik haben am 19. Januar bei dem medizinischen Personal begonnen. Danach sind Lehrer in Bildungseinrichtungen und Personen, die Kontakt mit vielen Menschen haben, dran. Es gab aber keine 200 Impfdosen. Die einheimische Produktion soll Ende März große Mengen ausliefern und dann soll sich jeder, der will und kann, impfen lassen können.
Das Lukaschenko-Regime nutzt das Coronavirus als Waffe, so sieht es jedenfalls die Opposition in Belarus. Sabine Adler berichtete. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.